Ja, als erstes mal guten Morgen. Es war schon spannend, dieses Thema vorzubereiten, das muss ich euch allen wirklich ganz ehrlich sagen. Und ich habe nicht gedacht, dass es so viele Verse in der Heiligen Schrift über die Engel gibt. Ja, zunächst einmal freue ich mich, dass ihr heute Morgen hierher gekommen seid, um mehr über die Engel Gottes zu erfahren. Engel Gottes spielen im Plan Gottes eine ganz große Rolle. Das sieht man schon daran, dass sie in der Heiligen Schrift ca. 270 Mal, also runde 300 Mal in der Bibel erwähnt werden. Aber trotzdem herrscht eine große Unklarheit im Hinblick auf Engel, sowohl unter kirchendistanzierten Menschen, also mit solchen, die von Gott eigentlich nichts wissen wollen, als auch unter solchen, die den Herrn Jesus von Herzen lieb haben. Lange schienen ja diese jenseitigen Geschöpfe auch vergessen, ganz und gar vergessen. Aber in der Literatur und der Kunst behielten sie immerzu ihren Platz. Ich erinnere heute Morgen nur an Marc Chagall, den großen jüdischen Maler des 20. Jahrhunderts. Seine künstlerische Inspiration entzündet sich an der Heiligen Schrift. Von daher spielen Engel in seinen Werken eine ganz bedeutsame Rolle. In seinen Bildern sind sie machtvolle, oft rätselhafte Wesen. Und was mir aufgefallen war, als ich diese Bilder mir angeschaut habe, immer mit großen weißen Flügeln. So, als ob jeder Engel wirklich Flügel hat. Aber dann brachte die Kunst auch so etwas hervor wie niedliche, bausbackige Lockenköpfchen. Manchmal als Junge, manchmal als Mädchen, aber immer mit Flügeln. Und einem manchmal zu dicken Bauch. Manche Kirchendecken, gerade in Süddeutschland, strotzen geradezu davon. Also wenn wir demnächst mal wieder in eine der katholischen Kirchen gehen sollten, dann schauen wir einfach mal nach oben, ob wir sowas entdecken. Ich frage mich nur, ob solch eine Verkitschung mit dazu beigetragen hat, dass sogar manche Christen der Existenz von Engeln eher skeptisch gegenüberstehen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Der berühmte Theologe Rudolf Bultmann sagte einmal vor einigen Jahrzehnten, der Glaube an die Existenz von Dämonen und Engeln sei den Menschen des 20. Jahrhunderts nicht mehr zuzumuten. Ich denke, er irrte ganz gewaltig. Nicht nur in dieser Thematik, sondern auch in anderen Dingen. Denn bereits in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte eine wahre Invasion dieser himmlischen Geistwesen ein. Besonders auffallend in Filmen und in der Werbung. Ein Engel auf Erden. Oder der Film mit dem Titel Stadt der Engel. Oder Rendezvous mit einem Engel. Und so könnte man am laufenden Meter ein Thema nach dem anderen erwähnen von Filmen, die da entstanden sind. Und heute? Heute ist es Amazon Prime oder Netflix, die diese oder neue der Engelfilme anbieten. Bei dieser Entwicklung sollte es nicht verwundern, dass Umfragen uns Deutschen eine relativ hohe Engelgläubigkeit nachsagen. Ganz interessant war das für mich. Fast jeder zweite glaube an einen persönlichen Schutzengel und etwa jeder zehnte behaupte sogar, schon einmal einen Engel gesehen oder zumindest gespürt zu haben. Nun haben wir es aber bei dem Thema der Engel nicht nur mit den guten Engeln zu tun, sondern auch mit den Bösen, nämlich dem Satan und seinen Engeln oder wie die Schrift auch sagt, den Dämonen. Damit wird aber auch klar, warum wir so viel Verwirrung auf diesem Gebiet vorfinden. Es liegt dem Teufel natürlich alles daran, die Wahrheit über sich selbst zu verschleiern. Er will nicht, dass bekannt wird, wer er eigentlich ist. Von der uralten heidnischen Teufels- und Dämonenanbetung bis zur modernen Zauberei unserer Tage versucht der Satanas permanent, das Thema der Engel und damit natürlich über sich selbst zu besetzen, zu beeinflussen und vor allem zu verdunkeln, dass man einfach nicht erkennen kann, wer er in Wirklichkeit ist. Dabei sind die grotesken Darstellungen wie feuerrote Gesichter, Hörner am Kopf, Dracula-Zähne im Mund, Fledermausflügel, Pferdefüße, spitze Fingernägel, noch das wirklich harmloseste. Ich will es einmal anders sagen. Der Spiritismus ist die Lehre des Satans über die Welt der Engel und der Geister. Und alles, was aus diesem Bereich an dein Ohr dringt, ist für dich letzten Endes völlig unbrauchbar. Warum? Weil der Teufel ein Lügner ist. Und zwar ein Lügner von Anfang an. Der Teufel kann gar nicht anders als lügen. Bedenken wir das bitte immer im Hinblick auf spiritistische Sitzungen oder Dämonenaustreibungen oder was es da nicht alles gibt. Deshalb bauen wir bitte nicht auf die Aussagen solch eines Geistes. Deshalb kann ich jedem nur dazu raten, der zunehmenden Dämonisierung in der Endzeit oder den letzten Tagen mit der persönlichen Hinwendung zu Jesus und dem vollen Vertrauen in sein Wort und zum Zweiten mit einer klaren Schriftkenntnis entgegenzutreten. Der Herr Jesus sagte dazu in Johannes Kapitel 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wohlgemerkt, die Worte Jesu. Und dann sagt er weiter, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Mich persönlich begleiten die Worte meines Theologieprofessors seit mehreren Jahrzehnten, der zu uns sagte, merken Sie sich bitte eines für Ihr Leben und für Ihren späteren Dienst. Der Teufel lügt, selbst dann, wenn er die Wahrheit sagt. Nun komme ich zu meinem ersten Punkt, der Ursprung der Engel. Wenn wir hier zunächst einmal eine Definition abgeben wollten, dann ist dieses Wort Engel abgeleitet von einem griechischen bzw. von einem lateinischen Wort und beide sind männlichen Geschlechts. Das heißt, Engel erscheinen in der Heiligen Schrift immer in männlicher Gestalt und bedeuten so viel wie Bote oder ein Gesandter oder ein Beauftragter Gottes. Im Alten und auch im Neuen Testament der Heiligen Schrift werden Engel für menschliche Boten gebraucht. Dann für den Boten Gottes, also den Propheten, und vor allem für den himmlischen Boten, also den Engel selbst. Im Zusammenhang mit Engeln ist auch von Geistern die Rede, sowohl bei den guten Engeln als auch bei den bösen Engeln. Nun sind ja Engel geschaffene Wesen, die nicht von Ewigkeit her existieren. Da lesen wir zum Beispiel im Nehemia-Buch, Kapitel 9, Vers 6, Du hast die Himmel gemacht und all ihr Heer. Mit Heer sind Engel gemeint. Und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Und im Psalm 148 schreibt der Psalmist, lobt ihn alle seine Engel, denn er gebot und sie waren geschaffen. Wann das geschah, sagt die Schrift auch. Im Anfang. Punkt. Mehr ist darüber nicht zu lesen. Und sie fügt an, wo warst du, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Anzahl dieser Söhne Gottes oder Engel, die ist gewaltig. Die Schrift spricht in Hebräer 12, Vers 22 von Myriaden von Engeln. Nicht nur Tausende oder Zehntausende, sondern Myriaden von Engeln. Oder Offenbarung 5, 11. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Wenn ich das multipliziere, so wie es hier im Text steht, dann ergibt das 100 Millionen Engel, beziehungsweise 1 Million Engel. Also ein Meer von diesen Geistwesen, eine Masse, eine Unmenge oder eine unzählbar große Zahl. Oder man könnte auch sagen, eine derart große Menge, dass sie nicht ohne weiteres abgezählt werden kann. So nach dem Motto 1, 2, 3, unmöglich. Unvorstellbar. Das ist die Anzahl der Engel und jeden Einzelnen hat Gott individuell erschaffen. Als Jesus verraten und gefangen genommen wurde, ging ja Petrus dazwischen, um seinen Meister zu schützen. Der Herr aber antwortete ihm, oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne, und er mir jetzt mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Matthäus 26, 53. Der Herr Jesus gebraucht hier das Wort Legion. Und im damaligen Sprachgebrauch bedeutete eine römische Legion 3.000 bis 6.000 Soldaten. Also spricht Jesus hier von 36.000 bis 72.000 Engeln, die bereitgestanden haben, um ihn zu bewahren vor der Kreuzigung. Ich denke, Hiob trifft es genau, wenn er zu Recht sagt, gibt es eine Zahl für seine Scharen? Ich persönlich denke, nein. Unvorstellbar. Unvorstellbar, diese Engelschar. Vielleicht noch kurz etwas zum Wohnort. Das konnte ich mir an dieser Stelle einfach nicht verkneifen. Der Wohnort der Engel ist nicht die katholische Kirche, So habe ich es gelernt. Der Wohnort ist nicht die katholische Kirche, wie man manchmal meinen könnte, wenn man sieht, wie dort alles voller Engel ist. Nein, und nochmal nein. Auch wenn sie noch Engel dazu getan haben, die es in der katholischen Kirche bzw. in der Heiligen Schrift gar nicht gibt, nämlich Raphael, den habe ich in der Bibel nicht gefunden, und Uriel habe ich auch nicht gefunden. Nein, zu Hause sind die guten Engel ausnahmslos im Himmel. Die bösen Engel sind zu Hause auf dieser Erde bzw. in der Luft. Wir lesen in Lukas Kapitel 2, Vers 13, da ist die Rede von himmlischen Heerscharen, die bei der Geburt Jesu Christi waren und die ja dann gesungen haben im Chor: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Oder ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, Matthäus 28, Vers 2. Nein, ihr Wohnort ist und bleibt der Himmel, der Ursprung der Engel. Jetzt das Zweite, die Natur der Engel. Nun bilden ja die Engel eine Schar und nicht eine Rasse. Engel sind von Gott besonders geschaffene Wesen, wie wir bereits gesagt haben, die mit uns Menschen in keinster Weise zu vergleichen sind. Wir sind von Fleisch und Blut und haben einen irdischen Leib. Sie sind zwar auch personenhafte Wesen, aber dennoch himmlische Geister. Sie sind geschlechtslose Wesen. Sie sind nicht gebunden an Raum und Zeit. Sie können hier sein und im nächsten Moment dort sein. Das können wir nicht. Und sie können auch nicht sterben. Für Engel gibt es nicht so etwas wie eine Erbsünde. Also auch keinen Fall, der alle mitreißt, sondern einzelne Engel haben sich entschieden, mit Luzifer, dem Engelsfürst, der wirklich ein großer Engelsfürst gewesen ist, haben sie sich entschieden, aus dem Himmel herniederzugehen auf die Erde. Also wie gesagt, keine Erbsünde und keinen Fall, der alle mitreißt. Und demzufolge gibt es auch für Engel keine Erlösung. Die Entscheidung gilt für alle Ewigkeit, die die bösen Engel getroffen haben und aus dem Himmel freiwillig gegangen sind. Der Herr Jesus konnte Mensch werden durch die menschliche Rasse, aber bei den Engeln gibt es keine Rasse, aus der er hätte kommen können. Sie sind Einzelwesen, jeweils, und ich sage das noch einmal, von Gott geschaffen. Bestenfalls bilden sie eine Gruppe oder eine Schar. Wir haben schon mehrfach darauf hingewiesen, dass Engel Geister sind. Engel sind einerseits immateriell, also haben keine Materie, besitzen keinen Leib. Andererseits aber können sie eine körperliche Gestalt annehmen und dann auch, und das verwundert vielleicht den einen oder anderen, essen und trinken wie unser einer. Diese menschliche Gestalt ist dann ganz irdisch und ganz natürlich. Das ist kaum zu fassen, aber es ist wahr. Andererseits aber können sie auch in einem lichten Herrlichkeitsleib erscheinen, wie bei Daniel, der es uns beschreibt in Daniel Kapitel 10 in den Versen 4 bis 8. Und ich möchte das einmal vorlesen, damit wir eine Ahnung bekommen, wie diese Engel gestaltet sind. Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes. Das ist der Hiddekel. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet. Und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas. Und sein Leib war wie ein Türkis. Und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen, die waren wie Feuerfackeln. Und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Als ich das wieder einmal gelesen hatte, da dachte ich, wow, eigentlich langt mir schon diese Beschreibung. Aber ich wurde neugierig und sagte mir, jetzt will ich weiterlesen. Und dann heißt es, aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und sah diese große Erscheinung und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe, die veränderte sich an mir bis zur Entstellung. Und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich wie betäubt auf meinem Gesicht. Mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, sodass ich wieder auf meine Knie und auf meine Handflächen kam. Also wir merken, gewaltig, ein gewaltiger Anblick. Und irgendwo kann ich Daniel verstehen, der vollkommen fertig war. In mir war keine Kraft, sagt er. Der war, wie wir landläufig sagen, kaputt von diesem Anblick, von dem, was er da gesehen hatte. An dieser Stelle noch eine Aufstellung der Eigenschaften dieser unglaublichen, einzigartigen und gewaltigen Wesen. Die Engel sind heilig und nur als heilige Wesen können sie im Dienst eines heiligen Gottes stehen. Und wenn du im Dienst eines heiligen Gottes stehen willst, dann ist das bei dir nicht anders. Engel sind mächtiger als wir Menschen, aber allmächtig ist und bleibt nur Gott. Engel wissen viel mehr als wir Menschen und dennoch sind sie Lernende an der Weisheit Gottes. Und sie staunen immer wieder neu über die Gemeinde Jesu Christi, was sich Gott da ausgedacht hat. Der Epheserbrief schreibt, dass es ein Geheimnis ist, das ihnen vor Zeiten nicht offenbar wurde. Engel sind demütige Wesen. Obwohl sie ja größer sind als wir, nehmen sie von uns Menschen dennoch keinerlei Ehre an. Es gab immer wieder Menschen in der Heiligen Schrift, die bei solchem Anblick wie bei Daniel auf die Knie gefallen sind und dieses Wesen anbeten wollten. Und der Engel wehrte ihnen und sagte, nein, du sollst nur Gott anbeten. Und vor allem sind sie gehorsame Wesen, die jeden Tag neu nur auf die Befehle Gottes warten. Gewaltig. Jeden Morgen in Reih und Glied. Mein Gott, was willst du, dass ich tun soll? Oh, wenn das in meinem Leben so wäre, wunderbar. In meinem letzten Punkt möchte ich jetzt noch eingehen auf den Dienst der Engel. Und dieser Dienst der Engel steht ja in einem engen Zusammenhang, zunächst einmal mit der Person Jesu Christi, aber dann auch mit uns, mit mir, mit dir. Es ist eine beeindruckende Tatsache, dass Jesus Christus weit davon entfernt war, den Glauben an Engel zu verwerfen. Ganz im Gegenteil. Er wusste sehr wohl um ihre Hilfe in ungewöhnlichem Maße, die er persönlich erfahren hatte und weiter erfährt. Denn im Zusammenhang mit seiner Geburt war es der Engel Gabriel, der Maria verkündigt hatte, dass sie die menschliche Mutter Jesu werden sollte. Zudem erhielt Josef durch einen Engel die Zusicherung, dass das Kind im Leib der Maria vom Heiligen Geist gezeugt wurde. Und gibt es an dieser Stelle immer wieder Menschen, die sagen, das kann ja irgendwie nicht sein. Ja, menschlich gesehen kann das nicht sein. Deswegen hat hier ein Wunder stattgefunden. Und schließlich waren es wiederum Engel, die den Hirten draußen die Tatsache der Geburt Jesu in Bethlehem verkündigt haben. Und wie war es mit seinem weiteren Wirken? Nun, sein weiteres Wirken war ebenfalls von Engeln geprägt. Denn gleich zum Beginn seines irdischen Dienstes nach der Versuchung haben Engel Jesus gedient. Aber damit sollte der Dienst der Engel in seinem Leben nicht vorbei sein. Denn im Garten Gethsemane kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, als er sprach, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus war vor Augen geführt, was ihn erwartete dort am Kreuz auf Golgatha. Er brauchte Stärkung, er brauchte Ermutigung. Seine Jünger hatten versagt, sie waren eingeschlafen, wollten nicht mehr mit ihm beten. Und dann kamen Engel und haben ihn gestärkt. Und selbst nach seiner Auferstehung waren ihm Engel zu Diensten und wälzten den Stein vom Grab und sprachen zu den Frauen, er ist nicht hier. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Anders gesagt, zwischen Jesus und den Engeln bestehen ganz enge Beziehungen. Und wie sieht es da mit uns aus? Das ist natürlich die Frage, die ich mir dann persönlich gestellt habe. Wie sieht es mit uns aus, die wir Menschen sind? Gibt es da auch enge Beziehungen? Ja, sogar sehr enge Beziehungen, die ich alle der Zeit wegen gar nicht aufführen kann. Und zwar sowohl zu den Gotteskindern als auch zu denen, die zu Jesus noch kein persönliches Verhältnis gefunden haben. Der Hofstaat Gottes, so möchte ich die Engel einmal an dieser Stelle bezeichnen, ist sehr begierig, um nicht zu sagen neugierig, in den von Jesus erfüllten Rettungsplan Gottes hineinzusehen. Was hat Gott da gemacht? Warum Jesus? Und wie kann man da mit Jesus in Verbindung kommen? Die Engel wissen das nicht. Und sie wollen da hineinschauen. Und wisst ihr, jedes Mal, wenn ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist, dann staunt diese Engelschar darüber. Und nicht nur, dass sie staunt, sie freut sich mit unendlicher Freude. Mir ist dieses Bild eingefallen von einem Opernsaal. Ihr wisst, also eine Rundung und dann oben entlang diese Balkone, wo die Leute herunterschauen auf die Bühne und sehen, was dort gesungen wird oder passiert. Und ich dachte, so muss das sein. Die Engel, die oben in den Balustraden sitzen und herabsehen auf die Bühne des Lebens. Und jedes Mal, wenn ein Mensch innerlich erfasst wird, Jesus, ich will mit Jesus mein Leben gestalten, dann sind sie hellauf begeistert. Sie freuen sich. Sie freuen sich mit unendlicher Freude. Und die Bibel sagt das nicht nur einmal im Lukas-Evangelium, sie sagt das sogar ein zweites Mal, als ob der Leser es mit dem ersten Mal noch nicht verstanden hat. Die Engel freuen sich darüber. Und dem nicht genug, fangen sie an, diesem Menschen, der sein Leben Jesus gegeben hat, zu dienen. Engel fangen an, diesem Menschen zu dienen. So sagen Engel zum Beispiel, fürchte dich nicht, so wie zu den Frauen am Grab. Oder sie sagen dem Neubekehrten, steh auf und geh, so wie einem Philippus, und weisen ihm so den Weg. Und Philippus kam ja dann später oder traf später auf den Kämmerer aus dem Mohrenland. Oder fürchte dich nicht, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren, wie bei Paulus auf seiner Seefahrt nach Rom. Bewegende Momente. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, hier vorne Zeugnisse zu geben, dann würde der eine oder andere sagen, ich habe auch einen Engel erlebt, wie er mir geholfen hat in dieser oder jener Situation. Ihr Lieben, ich habe das nicht oft erlebt, aber einmal habe ich es in meinem Leben erlebt, wo es mir so bewusst geworden ist. Ich war immer von der Ausbildungsstätte auf der Autobahn nach Hause unterwegs, immer mal wieder, alle 4 Wochen, alle 8 Wochen. Und es war hohe Geschwindigkeit. Der Fuß war auf dem Gas. Und ich fuhr und fuhr und es machte Spaß. Autofahren macht mir überhaupt Spaß. Und dann war vor mir ein Laster. Und ich merkte das irgendwie zu kurz und dachte, bei dieser Geschwindigkeit, ich werde hinten reinrasen. Ich werde da höchstwahrscheinlich nicht mehr lebendig herauskommen. Und ich ging mit voller Wucht auf die Bremse. Natürlich nicht so, dass ich eine Vollbremsung machte, weil ich Angst hatte, der Wagen schleudert. Und ich kam wahrhaftig während der Fahrt vor dem Lastwagen zu stehen, beziehungsweise zur gleichen Geschwindigkeit wie der Lastwagen. Und im gleichen Moment dachte ich, nein, ich habe gebetet, Herr Jesus, danke, dass dein Engel seine Hand dazwischen gehalten hat. Das kann mir jeder absprechen, aber für mich war es ein Engel, der mich da bewahrt hat. Ja, ihr besonderer Auftrag besteht darin, sich um uns zu kümmern. Und diese Fürsorge beginnt bereits im Säuglingsalter und dauert während unseres ganzen Lebens an. Aber wie ist es dann mit dir, der du bis in diese Stunde hinein vielleicht Jesus noch nicht dein Vertrauen geschenkt hast? Gibt es da auch eine Beziehung zu solchen Engeln? Ich persönlich glaube ja. Nur diese Beziehung sieht ganz anders aus. Und der Ehrlichkeit halber muss ich das eben auch sagen, weil es die Schrift sagt. Zunächst einmal werden diese Menschen immer die Güte Gottes durch seine Engel erfahren. Dir wird die Liebe Gottes zuteil. Es wird Menschen geben in deinem Leben, gedrängt durch Engel, die sich Zeit nehmen für dich, die ganz praktisch dir helfen wollen, die dir zur Seite stehen. Und darüber kannst du dich nur freuen. Und wieder andere Menschen werden in dein Leben treten, obwohl du gerade in einer Lebensphase bist, wo viele sich von dir abwenden, weil du krank bist, weil du nicht dasselbe verdienst wie andere. Da gibt es so viele Gründe. Und plötzlich steht ein Mensch ganz alleine. Aber ein Mensch, der kommt in dein Leben und erweist dir seine Treue. Du wirst erstaunt sein, dass sich Menschen Zeit nehmen, gerade für dich, um dich auf etwas sehr Wertvolles anzusprechen, die mit dir eine Tasse Kaffee trinken, die sich einladen lassen zum Abendessen. Und dann, wenn sie anfangen zu reden, dann reden sie vom Sinn des Lebens. Und dass es eine Person gibt, die diesen Sinn des Lebens erfüllen kann in deinem Leben, nämlich Jesus. Und du wirst nie erfahren, dass diese Menschen in Wirklichkeit Engel in Menschengestalt waren. Die Zeitgenossen damals in der Heiligen Schrift, die haben nicht gewusst. Die haben einen Menschen vor sich gesehen, ja, aber die haben nicht gewusst, dass dieser Mensch in Wirklichkeit ein Engel in Menschengestalt war. Du wirst das erfahren, warum? Weil unser Heiland es sich von Herzen wünscht, dass alle Menschen, ausnahmslos alle Menschen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihn lieb haben. Aber wenn du ein Leben lang abweisend bist, in der Sünde lebst und letztlich Gott die kalte Schulter zeigst und alle Fünfe gerade sein lässt, dann kannst du schon zu Lebzeiten das Gericht Gottes erfahren. Auch das gehört zur Wahrheit. Dann wirst du womöglich von einem Engel mit einer tödlichen Krankheit geschlagen, weil du Gott nicht die Ehre gegeben hast. So wie ein Agrippa in der Heiligen Schrift. Oder ganze Städte mit ihren Menschen werden ausgelöscht und dem Erdboden gleichgemacht, wie Sodom und Gomorra. In den letzten Jahrzehnten habe ich mich immer gefragt, wenn ich am Fernseher saß oder Nachrichten gehört habe, und es war der Bericht von einem Erdbeben, von einem Vulkanausbruch oder von einem Krieg, da habe ich mich immer gefragt, war ein Engel am Werk? Hat ein Engel hier seine Hand im Spiel gehabt? Weil die Menschen in jenem Dorf, das vollkommen platt gemacht worden ist, Götzendienst getrieben haben oder nicht? Die Schrift sagt jedenfalls in Hesekiel 9, nahe gekommen sind die Heimsuchungen über diese Stadt. Und wisst ihr, in der sogenannten Trübsalszeit, die über die Erde kommen wird, werden Engel das in vermehrter Weise tun. Und sie werden am Ende der Trübsal als Schnitter unterwegs sein. Und was werden sie machen? Sie werden die Gläubigen von den Ungläubigen trennen. Hart, aber wahr. Im Himmel werden nämlich nur die einmal sein, die mit Jesus ihr persönliches Leben gestaltet haben. Und die Frage ist am Ende: Willst du dort einmal sein? Willst du dort einmal sein im Himmel? Ich habe meinem Vater einmal ein Kärtchen gezeigt und da waren Striche und er hat sich auf die Striche fixiert, aber nicht auf das, was zwischen den Strichen war. Und ich habe Papa gefragt: Papa, siehst du's? Siehst du's? Und er: Nein. Schau nicht auf die Striche. Schau auf das, was dazwischen ist. Und dann hatte ich den Eindruck, er hat's gesehen. Und dann sagte er zu mir: Geh weg damit. Geh weg damit. Und ich war natürlich zutiefst traurig, weil er hatte den Namen Jesus gesehen. Aber er wollte ihn nicht. Willst du diesen Namen in dein Leben aufnehmen, diese Person, oder willst du sie nicht? Das ist die Frage. Und diese Frage ist verbunden mit einer Entscheidung. Wer von uns heute Morgen will im Himmel sein? Darf ich diese Frage gerade einmal stellen? Wer von uns will im Himmel sein? Vielen Dank. Aber wenn du das willst und du hast es noch nicht gemacht, dann bitte triff diese Entscheidung und komm zu Jesus. Ich glaube, heute ist dafür ein guter Tag, auch wenn draußen Schnee liegt. Es ist ein guter Tag. Komm zu Jesus. Ich möchte noch mit uns beten. O lieber Herr, du hast uns einen Blick gewährt in dieses himmlische Heer, das du Engel für Engel erschaffen hast. Ich danke dir dafür und ich preise darüber deinen Namen. Und danke, dass sie uns, die wir dir nachfolgen, Herr, zu Diensten stehen. Und ich glaube manchmal so, dass wir es gar nicht merken, wie sie im Hintergrund agieren und uns helfen, unser tägliches Leben zu bewältigen. Aber ich denke heute Morgen auch an die Menschen, die bis zum heutigen Tag dir noch nicht gehören, die noch nicht ganz bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Hilf ihnen, auch unter uns, wenn solche sind, hilf ihnen, dass sie auch diesen Dienst, ja, erfahren dürfen, erleben können, dass deine Engel um sie sind und ihnen helfen. Ich will dich loben und preisen dafür und danke dir von ganzem Herzen. Amen.
Werner hat die Angewohnheit, das Mikro immer auszumachen. Einige Dinge geklärt oder mehr Fragen aufgeworfen. Also wir haben echt viel Zeit, jetzt darüber zu reden. Nochmal die herzliche Einladung zum Bistro, zu Kaffee, Gebäck und eben Gesprächen. Wir wollen den Gottesdienst jetzt abschließen mit einem letzten Lied. Die Musiker können schon nach vorne kommen. Nach dem Lied wird Werner noch mal kurz den Segen sprechen und dann dürfen wir den Gottesdienst als Beendung.